Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute als Fortsetzung der Reihe rund um multisensorisches Marketing nach der Episode über Sound Branding über einen Mediakanal zu sprechen, der lange Zeit von Markenverantwortlichen, ich sag mal stiefmütterlich eher behandelt wurde. Das Radio. Lange Zeit mit Abverkaufswerbung gleichgesetzt und seien wir ehrlich, viele Radiospots sind auch heute noch das Äquivalent von Schweinebauchanzeigen. Doch es gibt auch einige Perlen und Case Studies, in denen Radio maßgeblich dazu beigetragen hat, dass starke Marken entstanden sind. Und so hat das Radio sein eigenes Markenversprechen eingelöst, geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Dazu spreche ich heute mit einem echten Radiohead, dem kreativen Hans-Peter Albrecht, auch bekannt als HP. In seiner langen Karriere gewann HP alle Preise, die Rang und Namen haben. Und seine Stationen umfassten so glitzernde Namen wie Lürzer, Konrad und Leo Burnett, Springer und Jacobi. Und heute leitet er mit Charlotte Buffler die Kreativagentur The Wunderwaffe in München. Er ist ein echter Weltenbummler in Sachen Kreativität. Nach mehreren Jahren im Vorstand des ADC Deutschland erhielt er den Auftrag, sich um den kreativen Nachwuchs des Art Director Clubs of Europe zu kümmern. Er hält Vorträge und gibt Seminare und Workshops von Addis Abeba über Hamburg, Sao Paulo bis New York, Peking und Giesing. Seit mehreren Jahrzehnten ist HP in der Jury des ADC und war auch einige Male in dieser Funktion in Cannes. In beiden Fällen natürlich für die Kategorie Radio. Was gibt es sonst noch über ihn zu erzählen? Wie ihr gleich hören werdet, er ist Österreicher und Botschafter für Lürzers Archiv und moderierte viele Jahre an der Seite von Barbara Schöneberger den RMS Radio Award. Willkommen, HP. Ich freue mich darauf, von dir jetzt was auf die Ohren zu bekommen.
Ja, in diesem Fall natürlich Grüß Gott. Also, lieber Grüß Olaf, Gott. Hallo. Schön mit dir zu plaudern. Erstmal, ja, hoffentlich, bald.
Wollen wir sehen, ob das schön ist. Wir tun unser Bestes. Bevor wir über Radio und Soundbranding reden, habe ich ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet, auf die du nach Lust und Laune lang oder kurz antworten kannst.
Wie viel Zeit haben wir denn?
Theoretisch unendlich. Also gut. Aufnahmeplatz ist genug auf der Festplatte. Bier oder Wein?
Zurzeit weder noch. Stattdessen Inge. Inge ist ein Ingwergebräu aus Giesing. Eine ganz tolle, handgemachte Ingwerlimonade, die ich heiß und kalt genieße.
Pop, Klassik oder Punk?
Alles. Also querbeet. Also wirklich quer durch den Gemüsegarten. Hat auch mit unserem Job zu tun. Man muss ja für alles offen sein. Und das kann aber dann auch passieren, dass ich so punkig bin. Und das ist mir mal passiert. Ich habe die Ode an die Freude vertont für Pfanny. Freudig auf Pfanny, denn mit Pfanny schmeckt so wunderbar. Das gab einen unglaublichen Skandal. Da haben ganz viele Leute sich aufgeregt, dass ich dieses Meisterwerk der deutschen Sanges- und Musikkunst dermaßen verunstaltet habe. Hat aber funktioniert. Wir haben sehr viel Püree verkauft.
Das ist natürlich bösartig, ja, für Klassikfans. Das ist ja so ein bisschen hier wie mit, da bist ja, ich weiß nicht, ob du daran beteiligt warst, aber Ferrero hat ja auch praktisch ein paar Klassikstücke für immer versaut, weil man eigentlich gar nicht mehr das Stück hört, sondern nur noch den Spot.
Ja, das geht aber bei jedem Musikstück, das du irgendwie verwendest, geht's dir dann so. Also ich hatte mal dann lange geschnitten auf Sledgehammer, das kommt mir total in die Ohren. Und dann hatte ich mal eine ganz lange Serie, die war richtig toll, das war für Kinder Friends, das ist Ferrero. Und zwar ist es That's What Friends Are For und das haben wir gedreht in Chile und in Chile ist es so, dass da irgendwie denen alles völlig wurscht ist, die haben da eben nicht den Leuten so ein bisschen eine kleine Box hingestellt, sondern wir hatten da ganz große Sets und da waren riesige Lautsprecher und die haben den ganzen Tag haben die That's What Friends Are For, Keep Smiling, Keep Shining, das geht, ich habe blutige Ohren, also so kann es auch gehen dann.
Und das ist dann ein bisschen zu viel Erdbeerkuchen gegessen, ne? Dann irgendwann ist da der Erdbeerkuchen dann auch nicht mehr ganz
dann,
so lecker.
Dann fängst du an, dich zu erbrechen. Aber auch das hat extrem gut funktioniert, und zwar in vielen Ländern der Welt.
Sehr gut. Spezialist oder Generalist?
Eher Generalist, ja.
Paranoid oder selbstbewusst?
Selbstbewusst.
Regeln brechen oder Regeln folgen?
Brechen, natürlich brechen.
Target oder Reach?
Also wenn, dann kann ich was, wenn ich was selber aussuchen kann, dann suche ich mal ein Target und er erreicht es dann auch lieber.
Werbung, Kunst oder Handwerk?
Handwerk.
Da bin ich ganz bei dir. Es wird schwierig, wenn es...
Nein, das ist auch irre. Also ich bin jetzt wieder immer wieder verblüfft, wie wir das Handwerk dann so gestalten können. Man setzt sich hin, hat eine Aufgabe und da kommt ja nicht der Geistesblitz, sondern man fängt so an, so ganz langsam zu arbeiten. So ein Rädchen, ein Kopf. Wir Österreicher haben mehr Knochen, weil das Gehirn noch mechanisch funktioniert. Und von daher ist man Klick und Klack und Klick und da kommt so ein Eins zum anderen. So, ach, das muss auch noch rein. Und das ist nicht irgendwie so... Jeremy hat ja gesagt, er hatte die besten Ideen beim Duschen oder beim Scheißen, das stimmt nicht wirklich. Es ist meistens eine Teamarbeit und man gibt das Ping und dann Pong und dann feilt man hier noch ein bisschen. Es hat ein bisschen was von so Kunstschmiede zu tun. Das ist dann auch, sieht auch gut aus dann hoffentlich, aber es ist dann Schweiß und Blut und Tränen und es heiß manchmal und da muss man auch wieder öfter draufhauen, damit es was wird. Aber es ist in der Tat eine Form von Kunsthandwerk. Also immerhin Kunsthandwerk.
Und hast du gar nicht diese Momente, von denen man öfter hört und die ich tatsächlich selber auch schon mal erlebt habe, also wo man sich voll frisst und mit Informationen und ganz stark nachdenkt und denkt und denkt und denkt und kommt nicht weiter und dann lässt man los und geht irgendwie spazieren oder schläft eine Nacht drüber und dann passiert es zum Beispiel manchmal, dass man dann morgens aufwacht mit der Lösung und sowas. Also dass da schon unser Gehirn rätselhaft funktioniert.
Das, was ja, da, also das genau, Gehirn,
wenn jeder so erzählt,
das Gehirn ist rätselhaft, das stimmt. Aber so vollfressen mit Infos, das macht ja alles Spaß. Also das Geile an unserem Job ist ja, du kannst an einem Tag machst du was für gegen Fußpilz, Fußpilzcreme. Am nächsten Tag hast du irgendwie ein Auto vor der Flinte und am fünften Tag dann irgendwie eine Schokoriegel. Und du musst aber einigermaßen was wissen über die ganzen Geschichten. Du musst wissen, wie ist es, wird das gebaut und was hat das für eine Bedeutung für jetzt nicht nur für den Markt, sondern auch für die Menschen. Also man ist dann in der Tat voll Informationen, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich einen vollen Bauch hätte mit Informationen. Es ist dann oft so, dass ich sage, was ist das jetzt für eine Aufgabe? Ach, aha. Davon habe ich noch nie was gehört, ob mir da was einfällt dazu. Und dann wirklich eine Stunde später sage ich, hey, Handwerk an und dann wird der Amboss wieder geschmiert, das ist der Heißband. Und dann läuft und dann zack, ist eine Idee da und das, oh, guck mal, es funktioniert. Also diese berühmte Angst vom weißen Blatt kenne ich nicht.
Ja, das ist interessant. Aber ich finde auch diese Haltung des Handwerks gegenüber den kreativen Werken oder nicht nur den kreativen Werken, sondern grundsätzlich Werken, wenn es um Werbung und Marketing, Kommunikation geht, kann ich viel mit anfangen, weil wir sitzen ja hier im Zentrum der Werkzeugindustrie im Bergischen Land. Und das prägt auch mein Denken. Und gerade der letzte Podcast ging um das Thema, wie Werkzeuge unser Denken prägen, ne?
Ja, also wahrscheinlich ist es das, was der Wöpf kennt. Ich bin ja hier zu Gast bei Giesing Team, also einer der besten Produktionsorte für Radio und Audio. Und Wöpf, der Mann, der da draußen die Regel hat, bedient, der sagt, Remscheid, das kenne ich doch. Das ist wahrscheinlich das Werkzeug dann gewesen, die Werkzeugprobe.
Voilà. Aber ich habe letztens einen schönen Satz gesagt, wir sitzen ja in der Provinz, aber ich habe einen schönen Satz gehört, in der Provinz denkt man tiefer. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Da ich in Linz geboren bin, ja, kann ich da komplett das Ding unterschreiben, weil da heißt ja, in Linz beginnt's. Also ganz schlauer Satz. Das ist ja dann auch Provinz. Aber noch eine kurze Nachtrag zu Jean-Remy. Ich schaffe es ab und zu, dass ich nachts oder abends beim Schlafen gehen, mich programmiere und mit das Problem mir nur mal auseinandersetze und nachdenke, was kann man denn da machen? Und tatsächlich passiert es mir ab und an beim Duschen, dass die Lösung dann rauspoltert. Also nicht aus dem Körper, voilà. Sondern mit meinem Hirn. Kopf.
Voilà. Da ist die Musterbildungsmaschine dann angesprungen und am nächsten Tag purzelt das dann raus. Super. Aber wo wir gerade beim Linz sind, das ist ja eine Steilvorlage jetzt zu dir als Mensch, du bist in Linz aufgewachsen. Womit hast du denn in Linz dein erstes Geld verdient?
Ich habe Zeitungen verkauft. Da war ich noch im Gymnasium. Das Gymnasium habe ich übrigens gekündigt, aber ich bin da vorzeitig dann, also nicht vorzeitig, ich war lange genug da, aber ich habe dann gekündigt, ich war Schulsprecher und habe mich dann geeinigt, dass das nicht dass das mit uns nichts wird. Und ich, während ich aber im Gymnasium war, in Österreich hatte man noch Samstag Schule, ich nicht, weil ich musste ja Zeitungen verkaufen. Und da war ich so, keine Ahnung was, 15, 16 und hatte dann eben, das kennst du ja auch auf der Straße, Leute anbaggern und irgendwie denen was umhängen. Samstag, die Samstagzeitungen verkaufen, geht am besten über die Kinder von den Leuten. Das Kind angucken und dann so, hallo, und grinsen und dann, Mama, wir brauchen eine Zeitung, wir brauchen eine Zeitung, wir brauchen keine Zeitung, oh, wir brauchen eine Zeitung. Ja. Das war mein erstes Geld. Also dann, und danach halt so Sachen wie Würstelbraten und dann Skilehrer und das übliche Programm, was man als Österreicher so macht.
Okay, und wofür hast du das Geld ausgegeben?
Zum Ausgehen, Disco. Also mit 15, 16 geht man ja dann irgendwie in die Disco, hat noch kein wirklich Alkohol, aber so, man muss ja dann irgendwie den Abend irgendwie an sich mal an das festhalten.
Und wie haben deine Eltern dann darauf reagiert, dass du dann das Gymnasium gekündigt, gefeuert
das
hast?
Das war nicht so ganz einfach, weil meine Mutter war am gleichen Gymnasium Lehrerin. Das war ein bisschen,
das der Grund vielleicht?
Nein, ganz und gar nicht. Nein, sie hat es wirklich total mit Fassung getragen, gesagt, du musst machen, was du willst. Und das war also wirklich super. Also ich ziehe immer meinen Hut von meiner Mutter ohnehin. Also Anne Rose, ein tolles Mädchen. Das war für sie super schwierig. Sie hat dann versucht, ein bisschen über mir vertraute Lehrer oder Professoren Einfluss zu nehmen. Aber die Fronten waren extrem verhärtet. Und ich war wirklich Revoluzzer. Ich wollte eine Lehrerin loswerden oder eine Professorin, wie es in Österreich heißt, loswerden. Hatte erst alle hinter mir, habe mich auch abgesichert bei den Lehrern, bei den Schülern, bei den Eltern und alle sind abgesprungen und ich stand dann alleine da und dann dachte ich mir, gut, dann sterbe ich alleine und dann gehe ich und dann sehe ich mich nie wieder. Naja, und okay, so war das dann auch.
Das ist zu saftig, HP. Jetzt musst du erzählen, was denn der Anlass der Kündigung
war. Der Anlass war wirklich ganz super objektiv und richtig. Diese Lehrkraft, diese Frau, war einfach super schlecht. Die war also einfach ganz schlechte, hat die Kinder schlecht behandelt, hat schlechte Noten verteilt aufgrund von Antipathien und den anderen Sympathien. Und die war wirklich unter jeder Kanone. Und das hat man an mich als Schulsprecher herangetragen. Ich habe sie auch gehabt und sagte dann, okay, dann machen wir was dagegen. Und habt ihr denn alle was gegen sie? Und dann haben alle gesagt, ja, wir haben was, wir wollen die nicht, die kann nicht unterrichten, die muss jetzt weg hier. So, also es war ein ernsthafter Hintergrund. Ich habe nicht irgendjemanden weder irgendwie unsittlich berührt noch was geklaut, sondern ich habe es gut gemeint gehabt und bin da damit mit verwehenden Fahnen bin ich da untergegangen.
Und du hast die Massen hinter
ich
dich
hatte
geschart
zunächst,
und standst vor der Masse ja, und als du dich dann umdrehtest,
ja,
war da
die
plötzlich ein leerer plötzlich Raum.
Weg, genau. Genau so war es. Und das war dann auch, ich fand es dann natürlich ultra cool, weil ich hatte ein sechsstündiges Meeting mit dem Direktor des Gymnasiums und dieser Lehrerin, 6 Stunden und ich als damals dann 17 und habe das durchgestanden und am Ende war mir aber klar, das ist wohl, ich bin nicht auf dem längeren Ast, sondern auf dem anderen und die sagte dann auch, der wird bei mir auch wieder durchfallen und lalala und dann gesagt, okay, gut, dann wenigstens ein großer Knall und auch die Versuche, mich in ein anderes Gymnasium zu verschieben, haben dann auch nicht gefruchtet, gesagt, nee, Leute, sorry, dann ist das System hat irgendeinen Fehler, wenn alle dagegen sind und das kann man nicht machen, dann auf Wiedersehen. Und das war okay.
Super. Also wir halten fest, dass du schon mal ein großes Gerechtigkeitsgefühl in dir hast. Aber jetzt hast du mir noch eine zweite Steilvorlage gegeben,
das
die
ging
uns
sogar
erstmal
so
wegführt.
Das ging sogar so weit, dass eine der guten Lehrerinnen, nachdem ich die Schule verlassen hatte, deren Mann war in der Politik und die kam auf mich zu und sagte, magst du mal bei uns zu Hause vorbeikommen? Der Mann machte mir das Angebot, ich war 17, ich hätte werden können Redenschreiber der damaligen Bautenministerin in Österreich. Also ich hätte in die Politik einsteigen können. Das wäre ein Plan gewesen, König von Österreich würde mir gut gefallen, nicht Kaiser, das ist zu viel, König von Österreich, weil da gibt es so viele Sachen, einen Grafikminister einzustellen, Straßen müssen nicht grau sein, da kann man was draus machen, da kann man ein bisschen, oder Geldscheine, die ein alter Traum von mir, den 100er, die Rückseite an Kinderschokolade oder an zu verkaufen, man kann da Geld einnehmen, es sieht auch bunter aus, also König von Österreich mit Grafikminister, wäre eine Abzweigung gewesen, wäre eine nette, interessante Geschichte gewesen.
Super. Jetzt, wir robben uns langsam ans Thema ran, aber es ist zu schön, das jetzt liegen zu lassen. Das auf der Straße ist ja, du hast da ja so einen Nebensatz angespielt, ja, ich habe auch Erfahrungen auf der Straße und es ist so rückblickend, muss ich sagen, ich habe damals vor 30 Jahren ja auf der Straße jongliert in Brüssel. Und wenn ich jetzt auf 30 Jahre zurückschaue und was ich alles im Marketing und in der Kommunikation und der Werbung so gelernt habe, muss ich sagen, das war eigentlich ein Mikrokosmos. Hast du das auch so erlebt? Ja. Also das, was eigentlich damals funktioniert hat in diesen Situationen, seitdem ist nicht so viel dazugekommen. Also Publikum sozusagen erstmal gewinnen, du brauchst Aufmerksamkeit, du musst das Publikum erstmal da behalten. Dann habe ich gemerkt, egal was du zu sagen hast, wenn du es im falschen Moment sagst, zum Beispiel, ich war Jongleur, ja, der beste Trick direkt am Anfang, totaler Mist, dann gucken sie sich an, ach ja, du kannst 5 Bälle jonglieren und gehen weiter und der Hut bleibt leer. Ja. Ja. Und manchmal weniger Leistung, richtig inszeniert, bringt viel mehr Ergebnis. Ja, ja, das waren so einige von den Erlebnissen.
Ja, du beschreibst in deinem Buch, jeder muss es lesen, Touch ja sehr schön auch, aber bei mir war es ja so, du hattest das Publikum, ich hatte ja, das war bei mir so Direct Marketing, also One-to-One, das war ja dann, da kommt jemand vorbei, die muss man dann dazu kriegen, eine Zeitung zu kaufen. Das ist, was man da auf jeden Fall, eine große Portion Demut, weil das ist ja, du hast eine Ware und irgendwie bist du dann ein seltsamer Dienstleister. Habe ich da also Intus bekommen. Und ja, natürlich dann auch ein paar Tricks, ein paar Verkauftricks, wie man dann eben dann doch eine Zeitung verkaufen kann, obwohl die Mutti keine wollte. Ja.
Und wenn du nur eine Sache so rückblicken, wo du später dran gedacht hast und hast gesagt, hör mal, das ist ja eigentlich genauso wie damals in Linz auf der Straße. Ist da so eine Parallele im Laufe deiner Karriere?
Nee, das waren dann andere Erlebnisse. Also man guckt dann nach Mädchen, ich mit 17. Nee, mit 16, ja, 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 ja. Das ist dann so.
Ja, ja, ja. Ja, wobei das, was du gerade schon gesagt hast, der Weg über das Kind, das finde ich, ist total eine Parallele, weil, was ist es denn? Also der emotionale Einstieg. Nicht mit dem Argument kommen, sondern mit dem Gefühl als erstes kommen. Das richtige Gefühl erzeugen.
Völlig richtig.
Und dann Influencer. Du hast den Influencer gepackt und hast direkt deine Zielgruppe, die eigentlichen Entscheider, dann dadurch beeinflusst. Also, okay, da machen wir noch eine eigene Episode zu. Jetzt gehen wir wirklich laserartig auf das Thema zu. Erstmal, was war die erste Marke, die in deinem Leben dir etwas bedeutet hat?
Ja, in Österreich gibt es ja andere Marken. Da gibt es eben so Marken wie Manna. Das war geil und toll. Und dann sehr schnell, das habe ich dir ja auch gestanden, ich hatte ein Abo von Mickey Mouse und diese Marke, die ganze Marke Disney und Mickey Mouse fand ich total klasse. Ich war auch der Einzige, der den Mickey Mouse Abo hatte. Das hat mich wirklich fasziniert und mir wurde erst später klar, dass das eben eine wirklich fette Marke ist. Das war ganz cool und ansonsten sind es halt so österreichische, wie gesagt, so Manna und Ähnliches.
Und Mickey Mouse war natürlich auch mit Texten stark verbunden, ne? Dem genau. Ingenieur ist nichts zu schwör. Ja,
absolut.
Da gab es doch diese deutsche wie hieß die Übersetzerin nochmal?
Ja, genau, der fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber die ist großartig, hat auch ein eigenes Museum. Frau Doktor so und so. Das hat mich schon sehr schnell geprägt. Also Mickey Mouse und dann andere und Bücher. Ne? Also ich habe gelesen, ganz viel, irre viel gelesen, obwohl kann man Mickey Mouse lesen nennen. Es hat mich, also dann sind es halt so Stories auf den Punkt bringen und das hat man, das, wenn man das regelmäßig konsumiert, glaube ich schon, dass was hängen bleibt. Ich wurde ein unglaublich schneller Leser. Ich habe also Bücher wirklich durchgepflügt, mache immer noch. Ich pflüge Bücher durch. Also meine Frau Charlotte, die sagt, hast du das wirklich gelesen, das Buch? Ja, ich habe es gelesen. Ich bin da so schnell durch. Das ist so eine Übungsgeschichte und natürlich dann in Bildern und in Abkürzungen und Ingenieur nicht zu schwer und zack, bum, peng und alles, was Comic so drin hat. Das hat mich dann schon so ein bisschen geprägt.
Ja, super. So, jetzt sind wir endlich beim Thema. Wie kamst du denn zum Radio?
Zum Radio, ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe also im ADC natürlich dann gesagt, okay, in welche Jury gehe ich? Und das hat sich dann irgendwie so eingepegelt, dass ich immer in Radiojuries bin, war und bin. Und das dann eignet man sich das Ganze dann auch an. Es war natürlich eine Zeit, in der Werbung ein bisschen Karriere machte, war Fernsehen noch relativ gebremst. Also ich bei Springer Jacobi, da ging gerade das Privatfernsehen los. los und davor hatte man nur Zuteilungen, was Klotze anging und musste mit Radio dann halt das Ganze dann aufstocken und diesen Visual Transfer versuchen zu kriegen. Bei S&J war es dann sehr viel mehr, also da gab es dann Sat.1 und RTL Plus, die kamen dazu und dadurch konnte man mehr Filme machen und war dann aber plötzlich auch dann, jetzt haben wir einen Film und so viel kriegen wir da doch nicht an Werbezeit und dann müssen wir dann doch mit Radio weiter und so. Also damals war Radio schon so ein Ergänzungsmedium. Wir haben aber dann auch festgestellt, und ich habe Ferrero viel zu verdanken. Ferrero ist ja für viele Kreative so ein rotes Tuch. Ich habe auch, meine Narbenrücken ist voll davon, aber ich habe extrem viel gelernt und habe unter anderem hier bei Giesing Team haben wir tonnenweise Funkspots gemacht für eine Kampagne, die hieß, die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen. Das war
Kinderschokolade. Darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja,
ja. Weil ich würde ganz, ganz kurz noch ein bisschen zurückspulen. So wirklich, wie kamst du, was ist deine Verbindung? So, ich habe vorhin erzählt, dass ich auf der Straße jongliert habe und durch diese haptische Erfahrung hat mich natürlich die Haptik später geprägt in meinem Beruf. Nochmal kurz zurück, weil das interessiert mich, weil das, ich glaube, das prägt auch deine Arbeit im Radio. Wie war das da so damals in Österreich und wie bist du zum Radio gekommen?
Radio war bei uns zu Hause das einzige elektronische Medium. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten ein Radiogerät. Und das Radio Ö3 lief den ganzen Tag. Und Ö3 war damals ein richtig, richtig cooler Sender. Wirklich, wirklich cool, einer der besten Europas. Mit tollen Sprechern, mit tollen unterschiedlichen Angeboten. Es gab Country, es gab Instrumental, es gab Pop natürlich. Und den ganzen Tag lief Radio. Bei uns die Wohnung, die Sozialbauwohnung, habe ich verkabelt. Also in jedem Raum gab es einen Lautsprecher, den ich angesteuert hatte von meinem Kinderzimmer aus. Ich habe dann später festgestellt, wenn ich das nicht in die Lautsprecherausgabe gebe, den Stecker, sondern in das Mikrofon, kann ich die ganze Wohnung abhören. Das war aber nicht so witzig. Aber den ganzen Tag lief Radio, wirklich von früh bis spät lief Radio. Und das hat mich extrem beeinflusst. Das war also für mich wahnsinnig wichtig, Radio zu hören und morgens der Ö3-Wecker und also vokal, instrumental, international und also es waren wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Moderatoren, die dann alle Karriere machten im ORF und wo nicht überall. Und bei uns gab es den Fernseher erst, also glaube ich 13, 14, 15, da gab es einen Fernseher und davor nur Radio. Und das war toll und war dann auch so weit, dass ich dann sogar auf Kurzwelle dann Radio hörte, weil ich da wusste, da gibt's noch einen in Luxemburg so einen Sender und der hat auch noch geile Musik dann. Und das fand ich dann super spannend. Das habe ich sogar auch mitgenommen. Ich fand dann, als ich nach Frankfurt kam, kompletter Kulturschock von Wien nach Frankfurt. Und da gab's dann AFN, den amerikanischen Sender, den Sender für die Army. Ich habe das geliebt. Da gab's dann auch Hörspiele. Und es war, also das hat, Radio war für mich so, wirklich so die Ursuppe an Entertainment. Und ich habe wirklich das, also von wegen König von Österreich, ich hätte mir vorstellen können, wirklich ins Radio zu gehen und Radio zu machen. Weil Radio machen, das, was man da alles treibt und was man da machen kann und wie präsent man da sein kann, was man da an Gefühlen ohne Bilder an Gefühlen auslösen kann, ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ich freue mich auch jetzt, dass wieder ein Sender aus Österreich, ein europaweit große Klasse ist, nämlich FM4. Und das ist, also Radio ist da so, ich bin mit Radio groß geworden.
Oh, super. Das ist wahr, also weil man merkt immer, dass da pocht dein Herz für und sowas und das macht das gut verständlich, ne? Weil diese Sozialisierung ist ja auch wichtig in der Kunst. Also da ist es ja ein Kunsthandwerk, wie du gesagt hast, aber man braucht ja diese Leidenschaft auch für das Thema.
Und das ist mir wirklich so reingeflossen, weil diese Sprecher, da gab es also unglaubliche Stimmen und die hatten ihre Spezialfächer. Der eine hat nur Country gemacht und der andere nur Jazz und die sind damit aufgegangen und das war, also ich kann jetzt noch Phrasen, da gab es einen, der hatte dann eine Sendung, die hieß eben Vokal, Instrumental, International und hatte dann immer so ein schlechtes Beispiel, hat ganz tolle Musik gebracht und dann sagt er, und jetzt kommen wir zur siebten, gewissermaßen schrecklichen, ein Duo namens Cindy und Beat, doch hören Sie selbst. Dann hat er 10 Sekunden lang angespielt, genug des Schröcklichen. hat er dann abgebrochen nach 10 Sekunden. Also große, so Geschichten, aber wirklich. Der hat keinen Spaß gemacht, jetzt war dem Mann bitterer
Ernst. Der meinte das ernst. Ja. Und dann bist du schon als Texter nach Frankfurt gegangen, also dann bist du in die Werbung gegangen, das war so dein
Naja, Karriere- das mit Studieren war ja hinfällig, dazu braucht man so ein Zettel, Matura in Österreich genannt, das war hinfällig und Schreiben wollte ich unbedingt, also mir schreiben und Journalismus war damit, das lag am nächsten, die schreiben ja viel, Zeitungen verkaufen konnte ich auch, Journalist, war dann nicht. Wo schreibt man denn Werbung? Und so kam ich in die Werbung. In Wien gab es so eine Schule, Fachschule für Wirtschaftswerbung, da bin ich hin, habe die gemacht und wollte dann eigentlich nach Amerika. Da haben sich alle totgelacht. Mir wurde später klar, warum, aber egal. Und bin dann schnurstracks nach Frankfurt als ich wollte da texten, ja, ich wollte da texten und erst in Düsseldorf, da keinen Job bekommen und im Zuge dieser Reise, da war aber, glaube ich, 5 Tage unterwegs mit einem Kumpel, in Frankfurt Copytest nach 10 Tagen zurückgeschickt und nach 14 Tagen saß ich in Frankfurt in einem Büro und war dann, ich hieß, glaube ich, Junior-Texter, aber ich war des Junior-Texters Bleistift an Spitz Maschinen Assistent oder so ähnlich, habe aber da bereits so erste Treffer gelandet, was mir auch nicht so klar war. Aus meinem Copytest in Frankfurt ich kam durch Zufall auf die geilste Kampagne, die es gab damals, das war die Fiat Panda Kampagne, das wusste ich auch nicht, also ich war wirklich völlig dämlich, kam auf die Panda Kampagne und da war im Copytest eben eine Aufgabe, ein paar Bilder zu betexten und eine dieser Headlines aus meinem Copytest erschien dann 5 oder 6 Wochen später, was will Vorlauf, 8 Wochen, im Stern als ganze Seite. Herr Meier sagte, der Direktor der Verkehrsbetriebe, in unserer Stadt geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Die erschien diese Anzeige und das war mir so, naja, klar, erscheint die Anzeige. Ich habe es geschrieben, also musste dann, dass das nicht normal ist, dass irgendjemand da hinkommt, so eine Zeile für die damals goldprämierte Spitzenkampagne, eine Zeile abliefern und die dann auch noch im Stern eine ganze Seite steht. Das wurde mir erst Jahre später dann klar, aber das war dann mein Job. Ich habe auf Fiat Panda und auf anderen Sachen bei Lürzer Konrad oder Lürzer Konrad Lieberlet.
Und du hattest auch eine Line, glaube ich, das italienische Auto, das mehr Konservierungsstoffe enthält als eine deutsche Currywurst.
Genau, das wurde im Bundestag dann diskutiert. Also wir hatten, die Kampagne war toll. Die Anzeigen erschienen nur maximal zweimal und hat eine Riesenwelle gemacht. Mir wurde auch wiederum viel später erst klar, dass alle meine Bosse in Frankfurt extrem beeinflusst waren von Howard Luck Gossage. Kann ich nur empfehlen, das ist wirklich der Gott, der Texter, der Kreativen, der eben sagt, Leute, ihr werdet nie 100% der Zielgruppe bekommen, ihr werdet auch nie 50% der Zielgruppe bekommen, wenn ihr 30% habt, die euch lieben. Mehr braucht ihr nicht. Wer hat schon 30% Marktanteil? Und Fiat hatte damals 5% Marktanteil.
Und die Kampagne. Und was man ja zum Einordnen auch noch erinnern muss, also die jüngeren Hörer, die wir vielleicht haben, der Fiat Panda war damals eigentlich ein Nicht-Auto.
Ja.
Also er hatte keinen einzigen Vorteil, der ihn hervorhob gegenüber anderen Auto. Er war klein, hässlich, eckig und eigentlich von Anfang an mehr oder minder eine Nullnummer. Und die Reduktion, Werbung hat es geschafft, diese Nullnummer praktisch zu verändern, die Wahrnehmung davon zu verändern.
Der Panda war, also das war einer der Berater, die haben das Auto sich angeguckt im Turin und der sagte auf der Rückfahrt, das ist ja wirklich eine tolle Kiste. Also das war aber Betonung auf Kiste, nicht toll, sondern Kiste. Kiste. Das war so ein Blech. Ding zusammen genietet, eben damals so ein bisschen Energiekrise auch dem geschuldet und das hat so gesehen in die Zeit gepasst. Was die Werbung, was die Agentur, was wir dann daraus machen konnten, war wirklich großartig. Es gab dann Untersuchungen, wonach der Panda das Auto, das der Fiat ist, der am wenigsten rostet, der am schnellsten ist, der am modernsten ist, der die beste, was weiß ich, was Werte hat, was völliger Quatsch war, weil alle anderen Autos von Fiat waren natürlich dann moderner und hatten irgendwie Fensterheber und der Fiat Panda natürlich nicht, der hatte eine Kurbel und diesen Aschenbecher, den wir dann es gab keine Armaturenbrett, sondern es war da vorne so eine Tasche und da klemmt den Aschenbecher drauf und wir sagten dazu, das ist der stufenlos verschiebbare Aschenbecher. Also so Sachen war dann unser Spaß das hat extrem gut funktioniert. Die Leute hatten ein Riesenvergnügen. Wir haben sehr viel Kommunikation gehabt mit den Leuten, die Anzeigen geliebt und gelesen haben. Und das war schon sehr besonders und hat mir dann, also ich fand dann der Start in die Branche war von Null auf Goldmedaille beim ADC, die damals noch sehr viel wert waren. Wahnsinnig viel wert waren, obwohl ich nicht wirklich viel davon, okay, ich habe ein paar von den Headlines geschrieben, aber da bin ich auf die Butterseite gefallen.
Ja, super. Und das passt natürlich zu das, was du gerade sagst mit Howard Luck Gossage, der sozusagen Werbung als Unterhaltungsangebot definiert hat. Ich glaube, er sagte irgendwann mal, Menschen lesen das, was sie interessiert. Und manchmal ist es Werbung.
Manchmal ist es eine Anzeige, genau.
Und was viele auch nicht wissen, Howard Luck Gossage hat zum Beispiel Marshall McLuhan entdeckt, das berühmte The Medium is the Message formuliert hat. Und das war schon ein echt spezieller Typ.
Ja.
Und das würde natürlich dazu sehr, sehr gut passen.
Und er hat obendrein dem Richard Burton die Frau ausgespannt. Das war nicht Liz Taylor, aber immerhin, Richard Burton die Frau auszuspannen, Chapeau.
Ja, super. Ja, sehr gut. Und dann habt ihr also in Deutschland praktisch Gossage-like Werbung gemacht und damit sehr viel Erfolg.
Wie gesagt, das begann mit Lürzer und Konrad und Klaus Küster, die haben das alles, und es war einfach, mir war das so, ja klar macht man das so, natürlich, also wir haben kein Budget hier für Peter Lohn, nicht wirklich Budget, so ein bisschen was, und dann nehmen wir den Paul Breitner den Bart ab. Ja, und das wurde auch gemacht dann. Paul Breitner und alle haben nur darüber berichtet, dass Paul Breitner den Bart verlor wegen Peter Lohn. Es war ursprünglich was angedacht für Braun und die wollten dann, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich war irgendwie zu revolutionmäßig, der Paul Breitner. Und hat dann wirklich sehr wenige, also Paul Breitner hat natürlich Geld bekommen, aber vergleichsweise ein Apfel und ein Ei. Und es war ein Bombenerfolg für Peter Lohn, den Paul Breitner den Bart abzunehmen.
Ja. Wie ist denn da dein Blick auf den aktuellen Stand von Werbung? Ne? Weil solche Dinge, so aus meiner Wahrnehmung, sind ja wirklich Seltenheit heute.
Ja. Also eher ein bisschen traurig, weil das ist, man verzettelt sich jetzt in diesen digitalen Betrügernummern verliert so die großen Ideen. Also es gibt eine Agentur in Deutschland, die finde ich, also wirklich Chapeau. Das ist die Heimat, die eben immer wieder dann wirklich einen ganz tollen Insight finden und halt auch ganz, ganz, ganz wirklich großartige Kampagnen. Das ist alles wahr und bewegt sind große Ideen. Darüber hinaus nimmt Blechporno wieder zu und es ist eher traurig, also dass man so große Ideen, große Einfälle wirklich suchen muss, bis man sie dann auch findet. Und dann ist wiederum, jetzt kann man gleich wieder zu Radio, ist das Tolle, dass es eben so ein Spielfeld gibt wie Radio, wo dann halt nicht unbedingt die großen Kampagnen gemacht werden, wie damals eben diese Kinderschokolade-Geschichte oder Otto finde ich gut, das ist ja auch eine Radio-Geschichte.
Stopp, das musst du erklären. Also wie gesagt, also wir haben ja auch Hörer, die aus einer anderen Generation kommen mit Kinderschokolade. Da hacken wir mal ein. Du hast ja lange, lange Zeit für Ferrero gearbeitet und da so Fernsehwerbung gemacht, aber auch Radio.
Ja, das war eben, weil wir zu wenig Fernsehzeit bekamen. Also es war so, die Aufgabe war Kinderschokolade, 25 Jahre Kinderschokolade und was machen wir damit? Und ich sagte erst, ach, die Packungen sind so scheiße. Also man glaubt, man muss in die Apotheke gehen, um die Schokolade zu kaufen. Nein, das sagte der Kunde Ferrero. Qual. Denken Sie drüber nach, Ihnen wird schon was einfallen. Und das war damals immer noch die Schokolade für die extra Portion Milch. Und das lief erfolgreich, aber Milka drohte auch mit so einer Kinderschokolade zu kommen und wir mussten was machen. Und da fiel uns dann ein, die Schokolade, die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen. Ja. Und das musste schnell gehen, wir konnten nicht so schnell TV produzieren und wir hatten keine Sendezeiten. Also gingen wir damit ins Radio und haben da Statements gemacht, haben Leute wir haben so getan, als würden wir die auf der Straße interviewen, was wir nicht gemacht haben. Das waren alle Sprecher, die wir aber so schlecht geschnitten haben, aber so gemein schlecht geschnitten. Also der Schnitt war so wie ein schlechter Bayern 1 Cutter schneiden würde. Nein, die schneiden inzwischen super. Wahrscheinlich schneiden die viel besser. Aber das war so einfach gehackt. Also einfach so ein Satz, hack den anderen Satz. Es klang dann dadurch komplett authentisch und alle dachten, es seien echte Frauen, die da sprechen.
So, das Knacken des Aufnahmerekorders noch so hört.
Alles
so.
Und vor Autos fahren vorbei. Und es war so einfach richtig schlecht gemacht, damit die Leute glaubten, es seien echte Interviews. Und das haben die Leute auch geglaubt. Und diese Frauen sagten, ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe meinen damals ganz langsam gelutscht und so die Schokolade. Und das hat unglaublichen Erfolg gehabt. Es hat wahnsinnigen Erfolg gehabt. Wir haben dann, ich weiß nicht was, 30... Ja,
erzähl mal kurz, ganz kurz, weil ich kenne den Spot, aber erzähl mal ganz kurz. Also das heißt, die Frauen wurden interviewt,
die wurden interviewt, Frage, oder was? Die wurden interviewt. Die habe ich schon als Kind bekommen von meiner Mutter. Und jetzt gebe ich es an meine Kinder weiter. Also das war so der Inhalt. Also die habe ich als Kind schon bekommen. Ich musste immer teilen mit meiner Schwester. Und so, oder? Ich durfte mir manchmal welche holen, wenn Wechselgeld war und so. Also so Geschichten einfach, wo die Mütter sich erinnert haben, wie sie als Kind Kinderschokolade bekommen haben. Und wahrscheinlich haben sie gar keine gekriegt. Aber jede Mutter dachte sich dann, boah, wenn die das bekommen haben schon und die sind, haben jetzt eigene Kinder, das muss ja dann irgendwie klappen.
Aus der psychologischen Perspektive, Social Proof, die deutsche Mutter und die Kinderschokolade.
Ja, ne? Und das war unglaublich. Wir haben wirklich die Zahlen schossen durch die Decke. Nur mit Radio. Und was wir damals auch festgestellt haben, ist, dass der Außendienst von Ferreo hielt das für eine der größten, dicksten und fettesten Kampagnen von Ferrero überhaupt, weil die im Auto erwischt wurden. Also die schauen ja nicht so oft Werbefernsehen. Die wurden tagsüber, wenn sie halt wieder dann zum Edeka oder zum wie auch immer gefahren sind, wurden die im Auto permanent erwischt und haben sich dann noch mehr eingesetzt für Ferrero. Die haben eh einen super Außendienst, aber die haben sich noch mehr eingesetzt, weil sie gesagt haben, ich muss da unbedingt jetzt liefern, weil die haben so eine fette Werbung laufen. Ich muss das jetzt noch weiter in die Läden reinbringen. Und das war rundum.
Da sieht man wieder den Effekt der Werbung nach innen auch. Ne? Absolut. Dann steht der Außendienstler mit einem breiten Kreuz vor dem Kunden und sagt, hör mal, ihr müsst das einlesen. Das kriegt gerade jeder mit. Läuft überall.
Ja. Also dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Der Außendienst, was der Außendienst eben dann im Autoradio dann eben an Druck, an Freude. Ha, ich kann endlich wieder reinverkaufen. Super. Und die geben Gas und die lassen mich nicht alleine. Geil. Das ist eben auch einer der geheimen Vorteile und geheimen Waffen von Radio, dass man da Leute kriegt, an die man erstmal gar nicht so denkt, dass man die
das
eben
ist
auch
super. Da muss ich jetzt mal einhaken, bevor wir die unterhaltsamen Geschichten von der Kreation, da möchte ich gerne gleich noch hören, wie du wirklich die extra Portion Milch auch ins Radio gebracht hast. Das schon, aber das passt jetzt sehr, sehr gut, weil in der Wahrnehmung von Marketingentscheidungen und Markenverantwortlichen ist Radio sowas, wie ich im Eingang gesagt habe, sowas direkt neben Schweinebauchanzeigen. Mhm. Und da gibt es gibt es eine Studie von Ebiquity, Re-Evaluating Media, die kommt aus UK ursprünglich, wurde dann aber auch in Belgien und in anderen Ländern gemacht, wo einfach mal untersucht wurde, nach welchen Kriterien beurteilen denn Marketingentscheider die unterschiedlichen Kanäle. Und da ist nicht wirklich was Besonderes dabei. Da sagt man ja, triggers a positive emotional response. Ja, genau. Erreicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Ja, genau. Und dann increases campaign ROI, also den Return on Investment, der soll. Und Brand Salience, also Markenbekanntheit, markenmentale Verfügbarkeit soll gesteigert werden. So, also nix, wo ein irgendwie was vom Hocker haut. Und das sind also die Kriterien, nach denen die Media Entscheidungen treffen. So, und dann hat man sie gefragt, so, und jetzt gibt's hier die ganzen Mediakanäle, TV, Radio, Social Media, Online-Video, Cinema und so weiter. Ordnet die doch mal bitte ein, wie ihr denkt, bezogen auf die von euch jetzt definierten Kriterien, wie effektiv ist das denn? Und rate mal, was da auf Platz 1 ist, nach wie vor natürlich noch Fernsehen.
Die Glotze. Ja, so. Klar.
Genau, die Glotze. Da ist Einigkeit. Direkt danach, aus Wahrnehmung der Marketingentscheider, kommt aber Online-Video. Und direkt danach, kurz danach, Social Media. Mhm. Und dann irgendwo auf den mittleren
Plätzen.
Die haben
alle Bob Hoffmann nicht gelesen. Die kennen alle Bob Hoffmann nicht.
Genau, die kennen alle Bob Hoffmann nicht. Genau. Und dann kommt irgendwo unteres Mittelfeld kommt Radio und ganz am Ende Magazine. Die wirken ja gar nicht mehr. So, und dann ist Ebiquity hingegangen und hat auf der Basis von über 50 externen Studien der eigenen Datenbasis ausgewertet, welche Kanäle welchen Beitrag wirklich leisten zu Kampagnen-ROI. Und rate mal, was auf Platz 1 ist. Fernsehen. Ja, so viel herrscht Einigkeit. Ja. Aber direkt auf Platz 2 kommt Radio.
Radio. Mhm.
Und dann kommt auf Platz 3, das ist sehr überraschend, ganz normale Tageszeitungen. Und auf Platz 4 Magazine. Und dann sind sie hingegangen und haben mal geschaut, wo fließen denn die Investitionen heute rein? Und da killt Social Media und Online-Video alles.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, so, jetzt bewertet aber nochmal, wie günstig ist denn das eine? Und dann kommt das zweite, ja, natürlich, Social Media ist total günstig. Online ist ja total easy.
Ja, pro.
Ja. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes, da müssen wir über die Details nicht mehr sprechen. Aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass, was du gerade sagst, dass Radio total unterbewertet wird von seinem Beitrag zu dem Gesamtkampagnen-ROI. Und das ist zusammen mit auch anderen, auch analogen Medien, die ja schon lange tot sein sollten, die aber nach wie vor extrem gut wirken und extrem günstig sind, auch in ihrer Wirkung.
Die einen ein irres Vertrauen auch haben, also speziell Tageszeitungen, für die ich ja auch brenne, ich finde Tageszeitungen auch ganz wichtig und toll, haben ein irres Vertrauen, die Leute glauben den Tageszeitungen einfach dann auch, weil sie auch dann, die auch nicht so viel Scheiße schreiben oder nicht so viel Müll bringen wie der ganze Sermon, der im Internet da hin und her aufpoppt. Nee, das ist also Radio, kann man auch wirklich ganz unterschiedlich einsetzen. Ja, es wird für Schweinebauch eingesetzt. Aber du, nochmal zurück zu Gossage. Die Schwierigkeit bei Radios, jetzt eine nationale Radiokampagne, das kann sehr teuer werden. Speziell, wenn man eben nach dem alten Prinzip, ich muss meine Zielgruppe komplett erreichen, vorgeht. Ich kann mit Radio aber ganz preiswert eine Stadt erobern, indem ich beispielsweise, jetzt wenn man hier München nimmt, einen Sender nehme, UFM oder keine Ahnung, Energy, und ich nehme nur den Sender. Dann habe ich, und ich baller die Leute zu auf dem Sender, und dann kriege ich die Hörer von dem Sender alle auf meine Seite. Das heißt, mit sehr geringem Aufwand habe ich schon mal eine Wurzel geschlagen in einer Stadt, indem ich mit einem einzigen Radiosender, weil die Leute, die hören den ja immer wieder, die haben ja Stammhörer. Und selbst wenn das nur von mir aus 15% der Münchner sind, die einen so einen Sender hören. Aber damit habe ich schon mal eine Wurzel und kann da drumherum bauen. Und das ist ganz ideal. Da ist Radio super dafür, weil die Leute haben den Sender eingeschaltet, bleiben da drauf. Und natürlich im Großen, wir müssen immer Media-Mix reden, blala, wenn wir große Brands nehmen. Aber da hat Radio den Riesenvorteil, dass natürlich das Ganze nochmal erinnert, die Emotionen, die Bilder, die im Fernsehen gelaufen sind, das alte Zeug dann. Nur noch viel mehr Spaß macht es mit Radio selbst, irgendwie eine große Nummer zu machen. Und das war die vorhin zitierte Kampagne für Otto. Otto, finde ich gut, war eine Radiokampagne. Und das war ein Claim, den konnte jeder rauf und runter sprechen. Ist auch nicht so schwierig. Das war eine Radiokampagne. Und es gibt zum Glück immer noch ein paar nationale Player, die auch auf Radio setzen. Lufthansa zum Beispiel hat ganz, ganz tolles Zeug. Ohnehin, da gibt's, also in Hamburg gibt es zwei Radio oder drei Radiomacher, die wirklich großartig sind. Das ist im für die Lufthansa die Geschichten, oder auch dann Ralf Heul, der eben ganz, ganz tolles Zeug dann auch macht, und der Fabian Frese. Die beiden sind einer der besten, mit die besten Radiotexter. Da vergesst bestimmt ein paar, die mich dann killen werden demnächst in der ADC-Jury. Das ist auch klasse, und die machen dann aber auch dann unterhaltsame Markenwerbung, die mir dann auch nicht mehr aus der Birne geht. Das ist so, dann auch toll.
Da haken wir doch mal ein. Einmal würde ich gerne auch noch ein paar Beispiele einspielen, du hast, glaube ich, was vorbereitet da, um mal jetzt so Prinzipien klar zu machen. Was macht denn gute Radiowerbung aus? Aber vorher vielleicht doch auf der Erzählschiene, die extra Portion Milch. Wie bringt man denn die extra Portion Milch ins Radio zum Beispiel?
Die extra Portion Milch ist ja zunächst mal ein so, ich erzähle jetzt nicht, wo die herkommt, aber also da ist in Kinderschokolade ist in der Tat weniger Kakao und dafür mehr von der Milch drin, um so neutral zu sagen. Jetzt ist hatten wir die Radiospots und wollten natürlich die extra Portion Milch zum Klingen bringen. Wie klingt denn die Extraportion Milch?
Okay, volle Transparenz kurz. Ne? Der Claim ist ja jetzt abgeschossen worden, weil er darf nicht mehr gesagt werden, weil das ist sozusagen ein Negativaspekt von diesem Framing, dass man denkt, da ist wirklich Milch drin, in Wirklichkeit war es aber Milchpulver.
Ja.
Und das Beste aus einem Drittel Liter Milch, das heißt dann auch noch, dass der reduzierte Teil zum Beispiel bei Nutella oder ähnlichem.
Entrahmte Milch, wir reden von
Milchpulver. Entrahmte Milch, auch das noch, gut. Aber trotzdem, wir betrachten es jetzt aus der Perspektive.
Ausgangspunkt war durchaus okay. Michele Ferrero fragte, wo haben wir denn noch eine Zielgruppe, die wir bedienen können? Kinder wäre, dann sagten aber die Leute, wir haben da ein Problem, was denn, ja, wenn Kinder zu viel Schokolade essen, können sie nicht mehr kacken. Das ist aber doof. Woran liegt das? Ja, am Kakao. Aha, da müssen wir also weniger Kakao reingeben, geben wir was an, Milchpulver rein. Und jetzt so kam das Produkt, so viel ich weiß, zustande. Und dann kann man aber nicht ganz, das wäre nicht ganz okay, wenn man eine Kampagne machen will, Kinderschokolade, da kann ihr Kind dann kacken. Das ist ja nicht so richtig super. Mit der extra Portion Milch hat es dann funktioniert. Und ja, jetzt war die Frage, wie denn diese extra Portion Milch klingt. Und die Kinderschokolade hat eine eigene tolle Markenwelt, ist klinisch sauber. 2,5 Kinder Vorort VW Golf Cabrio oder so, oder jetzt ein 3er Cabrio. Vater geht arbeiten, Mutti ist eher zu Hause. So war die Welt. Das war die Welt von Kinderschokolade, also sehr, 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 sehr traditionell. Welche Milch ist denn da in dieser Welt? Welche Milch kommt denn da rein? Und da ist auf keinen Fall eine Milch drin, die macht, weil in Kinderschokolade Milch kommt nicht wirklich aus einer Kuh, oder da ist auch keine Kuhscheiße, oder da ist auch nicht Holla. Das ist so mehr die Alpenmilch, das ist auch nicht die Extraportion Milch. Die Extraportion Milch ist, die klingt so. Das haben wir jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Und zwar ist es das ist der Kühlschrank-Sound. Kühlschrank aufmachen und die Gläser klirren. Die Milchflasche, die keiner mehr hat. Kein Mensch hat mehr die Milchflasche. Kühlschrank aufmachen und die Milchflasche in der Kühlschranktür klirrt.
Das ist super.
Die perfekte Kinderschokoladenmilch. Die ist sauber. Die ist gesund, die ist klinisch rein. Man spürt
sofort die Kühle, auch die Kühle des Glases.
Sie ist frisch, sie ist frisch. Und das ist die extra Portion Milch, mit der wir dann gearbeitet haben und die dann auch in den Spots drin war und die auch das Bild für die extra Portion Milch dann gegeben hat. Die ist eben nicht eine Nuckelflasche oder sowas, sondern die extra Portion Milch, dieses klare, saubere, was ich meinem Kind da Gesundes gebe. Ja.
Ein super Beispiel, weil das ist auch indirekte Multisensorik. Ne? Da kitzelt sofort im Kopf und man hat bestimmte, zum Beispiel haptische Reize, ne? Die kühle Flasche in der Hand.
Das ist ohnehin, also ich durch deine Multisensorik Studien und auch die Geschichten, die ich da ab und an begleiten durfte, wurde mir dann auch klar, was denn eben Sound und Töne an Haptik auslösen. Das nächste Riesenbeispiel, nicht von mir, das eben zu einer Milliardenmarke wurde, nur über den Ton, also natürlich nie, aber das war der Ton, und zwar war das ist auch jetzt wieder wahrscheinlich zu leise, wenn ich es einspielen möchte, versuch's mal ganz laut zu machen. Kommt da was? Das war das Knacken von Magnum. Das war das Knacken von Magnum. Das Eisknacken von Magnum, das war das Geräusch, das eine Milliardenmarke gemacht hat. Das gab es vorher nicht, ein Eis zum Beißen. Es gab den Knopper, Nogga gab es, aber der wurde nicht wirklich beworben, sondern Magnum. Und Magnum mit dem Knack, 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 das sah man dann auch. Der Ton ist es. Der Ton macht dieses unglaubliche Haptik aus, der kalte Schokoladenüberzug, und in dem dann drin die Vanilleeis ist. Das hat eine Milliardenmarke gemacht, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Keine Ahnung, bei wie vielen Milliarden inzwischen an Umsatz stehen, 3 oder 4 Milliarden. Eine Marke made by sound.
Und das Interessante ist, dass unsere Hörer garantiert, wenn wir jetzt über das Knacken des Magnum-Eises sprechen, dass sie dieses Knacken, obwohl wir den Sound jetzt wirklich nur im Hintergrund ganz, ganz leise gehört haben, aber selbst ohne, dass du es eingespielt hättest, hat man es im Ohr. Man hat es direkt im Ohr. So wie man, wenn man Magenta und Telekommunikation sagt, natürlich ne, sofort den Telekom-Sound im Ohr hat. Und so funktionieren ja die Gedächtnisspuren dann.
Ja, der allerdings natürlich nicht so haptisch ist. Also dieses Haptische, was ich von dir lernen durfte, dieses Haptische, was eben dieses Knacken hat, das ist wirklich, das ich spüre es dann auch im Mund und ich habe das geht ein bisschen, also das Knacken geht dann in meine Ohren dann auch vom Knacken weg, von den Zähnen weg. Das ist schon dieses haptische Texten oder haptische Kommunikation, das ist schon sehr, sehr geil. Also was man da eben aussetzen kann, wir hatten für Megle Funkspots gemacht. Das war auch dann sehr prima, weil wir konnten, wir haben mit den Sendern den Deal gemacht, denn die Spots laufen nur, wenn Grillwetter ist.
Das, was dann auch sozusagen das, nicht Geotargeting, sondern atmosphärisches Targeting.
Wettertargeting.
Wettertargeting.
Das kann man ja dann mit den Sendern ausmachen. Und dann liefen das Spots. Und das lief dann, wir hatten dann eben das auch dann festgestellt, dass eben nicht der Webergrill das Geile ist, sondern das Geile ist, das war Lagerfeuer. Ja, und wir haben dann eben, im Radiospot hört man dann, man hört ein Lagerfeuer. Das ist so ein Knacken, ein Grillen zirpt mich mit. Man darf nicht zu viel machen. Ja, der Sprecher sagt, riechen Sie das? Das Feuer. Also riechen Sie das. Das ist ganz wichtig. Riechen Sie das. Riechen Sie das, wie die Kräuterbutter über den Maiskolben schmilzt. Also, riechen Sie das, wie die Kräuterbutter über den Maiskolben schmilzt. War auch super, hat auch wunderbar funktioniert. Und das war auch dann Haptik. Das ist haptisches, macht sofort Pfützchen auf der Zunge. Und ist aber völliger Blödsinn. Riechen Sie das im Radio? Bist du besoffen oder was? Ja, geht.
Und da mal kurz eingehakt. Also das finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, erstmal, wir haben einen Moment des Bedürfnisses. Das heißt, das Wetter ist heiß, ne? Und da entstehen halt bestimmte neue, andere Bedürfnisse, als wenn es regnet. Ne? Und da gehört halt Grillen dazu. So, und Radio erlaubt dann in dem Moment eben erstmal da ein gutes Targeting draufzusetzen, was du gerade gesagt hast, nämlich Targeting nach Bedürfnissituation. Nicht nach Zielgruppe, sondern einfach grundsätzlich dieses Bedürfnis entsteht bei gutem Wetter. Dann der zweite Punkt, den du gesagt hast, wir können regionaler natürlich sehr gut die Leute erreichen und dann natürlich auch über die Tageszeiten. Ne? Das heißt, Pendler erreicht man zu einer anderen Zeit als zum Beispiel Menschen, die zu Hause sind an den frühen Nachmittagsstunden. Das heißt, genau das, was eigentlich das Hypertargeting so verspricht, also wir liefern dir die Zielgruppe genau so, weil wir die ganzen Cookies setzen und dann die Leute im richtigen Moment sozusagen ansprechen können, haben wir hier beim Radio auch, aber auf eine qualitativ andere Weise, weil wir auch noch verstehen, in welcher Körpersituation sie sich befinden. Sie sitzen im Auto, sie haben keine Ablenkung, sie sind aufnahmebereit über die Zeiten und das macht Radio zu einem eigentlichen Targeting-Medium auch.
Ja. Und wenn man dann noch ein paar Tricks auf Lager oder sich anguckt, auf welcher Party man da ist und ein paar Sachen dann beherzigt, dann kann man einen schönen Erfolg haben. Also es ist ja in der Tat so, also das ist zum Teil akustische Umweltverschmutzung, was in Radios getrieben wird. Also nicht nur in den Werbeblock, sondern auch die Sender selber sind zum Teil, also wirklich, ich laufe dann, also wenn mein Auto in der Werkstatt war und das kommt zurück mit bestimmten Sendern eingestellt, dann muss ich sofort irgendwie das Ding ändern und ich kann da nicht weiterfahren. Ist nicht nur in Deutschland so, das ist also ist weltweit so. Das Erlebnis hatte ich auch in China, als ich zum Flughafen gebracht wurde in Peking, der Taxifahrer ab und zu aus dem Fenster rotzend, das macht man dann, also aus dem Fenster raus ist okay, ins Auto nein. Und der lief Radiosender, der war genau wie die deutschen Morgens-Radiosender. Wir sind gute Laune, wir haben alle, und über die eigenen Witze lachen. Und es ist genauso super und toll. Und die Funkspots sind genauso super und toll. Und das Beste ist der 70er, 80er, 90er. Und ja, ich kann kein Chinesisch, aber die haben den gleichen Scheiß erzählt. Da bin ich
Wo
mir
kommt
sehr
das denn her, HP? Das ist ja so ein bisschen wie der Bahnsprech, also die Art, wie Bahnmitarbeiter Ansagen machen. Das ist ja auch immer auf die gleiche Weise.
Wenn ich den erwischt, der das erfunden hat, erschlage ich ihn mit einem nassen Lappen. Ich weiß es nicht. Es gibt uns aber auch eine Chance, uns Kreativen, nämlich da dagegen zu halten mit dem Funkspot. Und einer der besten Funkspots, ich spiele ihn jetzt nicht, weil es zu leise ist, aber ich kann ihn ganz gut vormachen. Du musst erstmal gucken, dass du in diesem Terror, ja, der da häufig herrscht, dir eine Insel baust. Und da gibt's einen Spot, der beginnt mit 5 Sekunden lang. 5 Sekunden. 5 Sekunden lang Hühner gackern. Und dann sagt ein Sprecher, in Oldesloe ist auch zur Weihnachtszeit nichts los. Aber darauf kann man ja auch trinken. Gluck, gluck. So. Jetzt erklär doch mal einem Schnapshersteller, dass du 5 Sekunden Hühnergackern brauchst, damit
Moment,
du klar
und die Auflösung war, welche Marke?
Oldesloe, der Wind, Wasserweizenkorn. Sorry.
Ja. Okay, danke schön. Jetzt hingen wir an deinen Lippen. Du hast das super nachgemacht und jetzt hast du die Auflösung nicht geliefert. Das gibt's doch nicht.
Das ist einfach der Cliffhanger. Oldesloe, der Wind, Wasserweizenkorn. Ja, so, das passt dann auch nur dazu.
Also super.
Musst du ja. Schnaps herstellen.
Also das heißt, was du gerade erzählst.
Du bist im Werbespot, also im Werbeblock, und da hat dich jemand vorne erzählt, dass es Schweinebauch gibt und hinten erzählt, dass es Schweinebauch gibt und plötzlich kommt 5 Sekunden. Das ist teuer. Rechnet das mal hoch. Der Spot ist 20 Sekunden und 5 Sekunden davon sind Hühnergackern, damit man weiß, irgendwie ist es hier am Arsch der Erde, nämlich in Oldesloe. Und in Oldesloe ist auch zur Weihnachtszeit nichts los, da kann man aber auch drauf trinken. Und der Sprecher hat auch eine Stimme, die sehr viel getrunken hat schon. Und das ist für mich also ganz wenige Stilmittel. Und das ist auch ganz wichtig, dass wenn man halt so ein paar Spots schon gehört hat und in Jury saß, das muss man dann auch so bescheiden machen. Man darf dann nicht noch einen Trecker haben und nicht noch ein Kind im Hintergrund und nicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Baum, der umfällt oder andere oder Hundegebell. Nein, nur Hühnergackern.
Stopp. Ganz kurz, damit, ne, ich bin ja serviceorientiert für meine Hörer. Ja. So, das heißt, wir haben hier ein ganz wichtiges Prinzip. If everybody zigs, you zag, so sagen die Amerikaner. Das heißt, also erstmal Kontrast setzen. Das heißt, auch wenn du in einem Sender bist, wo diese super aufgeregte Radiostimme, wo wir jetzt, ja, dann müssen wir genau da sozusagen einen Kontrast zu setzen, damit jetzt kommt etwas, was sich vielleicht lohnt oder was irgendwie interessant ist, so die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Der zweite Punkt ist, multisensorische Assoziationen wecken, ja, und unter anderem aus dem Resonanzfeld, was du da gesagt hast, dieses, ja, in Oldesloe, da hat man auch Zeit. Da gibt's keine hektischen Radiospots.
Das ist super. Nein, auch zu Weihnachtszeit.
Okay, da haben wir schon mal eins festgehalten. Gib doch mal deine 3 Top-Tipps, um gegen diese ganzen schlechten Radiospots erfolgreich zu sein.
Naja, das ist also, wie gesagt, du musst eine Insel finden, du musst dich abgrenzen. Und das geht nicht mit Geschrei, das ist im Zweifel eher Ruhe oder eher was das runterpegelt. Und das möglichst dann schon die Leute, du sagst dann Framing, das heißt, die Leute framed, dass man da schon in einem gewissen Umfeld ist dann. Das ist wichtig, dann eben Ruhe bewahren, ganz diese Zeit, wir hatten früher immer 30 Sekunden, jetzt sind es 20 Sekunden, die auf gar keinen Fall von Wall to Wall zutexten, auf gar keinen Fall. Und dann ist ganz, ganz wichtig als dritter Punkt, die Stimmen, also das Casting. Das darf nicht einer von denen sein, die vorn und hinten schon, wobei die meistens es anders auch können. Sprecher sind auch arme Schweine, weil die meistens genötigt werden zu, hallo, da bin ich wieder. Also das ist ja, ne? Dazu werden sie genötigt, weil halt irgendwelche armen Menschen, und das ist leider auch der Fall, bloß nicht den Junior-Texter ins Tonstudio schicken oder irgendeinen untergeordneten Menschen, der im Tonstudio dann, hallo, das kennt er ja nur so, sondern der sich traut, es dagegen zu setzen, Radio mehr oder weniger zur Kreativchefsache zu machen, sich Zeit nehmen, mit dem Tonstudio im Zweifel vorher auch telefonieren und sprechen, was brauche ich an Tönen, habt ihr noch eine andere Stimme, welchen Sprecher können wir denn da drauf setzen, welche Töne, welche Geräusche brauchen wir, also mit enger Kontakt zur Produktion, zum Tonstudio, mit denen die lieben das auch, die sagen, ey wow, du gibst mir vorher schon, einen Tag vorher schon eine halbe Stunde Zeit zum Nachdenken, dann wird das Produkt besser werden. Also das ist, ein Text alleine macht es ja nicht.
Darf ich da eine Frage zu stellen?
Ja.
Ja, und zwar zu dem Thema Stimme. Wie stehst du zu dem Stimmen, die eigentlich einem Schauspieler zugeordnet sind? Wie zum Beispiel Robert Redford und Bruce Willis und
ähnliches. Ja, sehr oft erkennt man sie eh nicht. Also wenn der sagt, mein Name ist Bond, ja, dann wirst du Stimme erkennen. Und wenn die, natürlich gibt's also den Name jetzt für, ja, auch nicht einfällt, aber es gibt so ein zwei super prägnante. Das ist so, wenn du unbedingt quasi eine prominente Stimme haben möchtest, von mir aus, wenn sie passt, ja. Mhm. Die ist aber dann halt durch 20% der Fall ist aus der Tiernahrung. Schon für meine Meinung nach ein bisschen abgenudelt. Das brauche ich nicht mehr.
Ist es nicht auch ein Konflikt? Das heißt, die Stimme selber ist ja eine Marke und die Marke steht für etwas. Ja. Und man kauft sich zwar den Aufmerksamkeitswert, oh, ich habe das Gefühl, jetzt spricht hier gerade Robert Redford mit mir, Redford wirklich so viel mit meiner Marke zu tun?
Das passiert in der Regel nicht. Die Leute, also wir in unserer Blase sagen, das ist doch der Synchronsprecher von Robert Redford. Der Mensch auf der Straße wird das nicht erkennen. Weil wenn der Robert Redford seinen Text hat aus dem Film, dann passt es. Und der hat dann auch einen Gegenspieler oder Spielerin. Wenn der aber ein Möbelstück verkaufen soll, dann ist es nicht Robert Redford verkauft keine Möbelstücke. Mhm. Es sei denn, du spielst damit und sagst, meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein Haus voller Möbelstücke. Und dann, ja.
You never know what you're gonna get.
Yeah. Ja, genau. Dann wird's wieder witzig, dann spiele ich, dann ist es okay. Ansonsten Synchronstimmen, das ist, sagen wir so, das sind sehr, 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 sehr gute Sprecher. Das sind extrem gute Sprecher, die sind super ausgebildet. Die muss man aber nicht dazu nötigen, dass sie den Synchronblödsinn da machen ohne ein Bild. Die können andere Sachen viel, viel besser machen. Mhm. Und es ist in der Tat, wie du sagst, ist eher kontraproduktiv, wenn du einen Sprecher hast, der perfekt, also wie dieser Oldesloe-Sprecher, keine Ahnung, was der sonst macht, ja. Oder gemacht hat, das passt perfekt dazu. Und das wirst du mit einem Offsprecher von wem auch immer nie so hinkriegen. Du wirst dann, das ist dann halt der Junior-Texterin, die sagt, boah, geil, ich habe mit dem Aufsprecher von Dings da gearbeitet. Ja, wie, ja. Höre ich doch gar nicht. Ja, aber jetzt hinten sagt er gleich so, pass auf, jetzt machen. Aha. Also Quatsch mit Soße. Das ist okay. Also.
Okay, also when everybody zigs, you zag. Zweiter Punkt, Detailliebe, enger Kontakt. Also das heißt, die Studio und Stimme, die Bedeutung der Stimme, ne, nicht unterschätzen, diese ganzen kleinen Signale, die da drin stecken. Und ein dritter Tipp noch.
Also Stimme grundsätzlich, also Zeit. Zigzag heißt ja okay runterfahren, dann Detail mit den Studios und eben das Stimmencasting. Das Casting ist ganz wichtig.
Nicht mal eben Osterlameng. Super. Und dann vielen Dank dafür. Und im Mediamix, wenn du sagst so im Rahmen der Markenbildung, welche Rolle würdest du dem Radio primär zuordnen? Also wenn man über Kampagnenplanung nachdenkt, sollen wir Radio integrieren in unsere Kampagnenplanung, ja oder nein? Was wäre so aus deiner Erfahrung, was sind die Kampagnen, die besonders gut von oder besonders stark von Radio profitiert haben?
Radio ist eine perfekte Note. Du kannst alles machen mit Radio. Wirklich alles. Du kannst große Marken aufbauen, brauchst du viel Geld. Du kannst lokal unterwegs sind, du kannst TV, wenn du die TV leisten kannst, damit unterstützen und verlängern. Mit Radio ist wirklich alles möglich. Ich tendiere, weil es zurzeit einfach immer schwieriger und teurer wird, eine nationale Kampagne zu machen. Ich tendiere dann eher zu sagen, nimm's aus Speerspitzen, nimm's Radiomann, geh du voran und erober mir erste Zielgruppen. Und zwar richtig, mach die richtig auf unsere, hol die auf unsere Seite. Das würde ich so sehen, dass man das dann auch wirklich strategisch so einsetzt, dass man als erstes die tolle Zielgruppen für sich gewinnt. Das ist durch die Zersplitterung, und es ist ja nicht nur Radio, wir sagen immer Radio, es ist Spotify und es gibt sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, Werbung auszuspielen über Akustik inzwischen. Da muss man dann ganz genau schauen, in welchen Beritten sind wir denn da, in welchen Feldern sind wir unterwegs. Die Spotify-eigenen Spots sind ja auch zum Totlachen schlecht. Will ich das wirklich dann machen da? Und also da muss man auch dann so sensibel mit dem Medium umgehen und das Medium richtig ernst nehmen und sich im Zweifel auch dann vielleicht mal ein paar gute Beispiele reinziehen, wie das denn funktionieren kann.
Wo kann man das denn machen am besten? Also so zum Beispiel gute Werbung, so optisch kann man ja ganz gut googeln, gibt es auch gut nachschlagen, aber gute Radiospots.
Jetzt durch den Trend zu den Pods, glaube ich, dass die Leute das auch machen werden. Du kannst ganz einfach auf die ADC-Seite sehen und die Gewinner gehen und die Gewinner Radiospots der letzten Jahre dir reinholen.
Das ist super,
das kannst du machen. Das kannst du machen und es gibt auch eine internationale Seite, AdForum, glaube ich, heißt die. Da kriegst du alle Spots aus Cannes. Auch die kostet nichts. Du musst nur sagen, ja, ich möchte das bekommen. Du kannst da alle internationalen Spots reintun. Und das ist dann wirklich, wirklich klasse. Und ich hatte mit meinem leider verstorbenen Freund Klaus Funk, hatte ich mal die Idee, wir wollten eigentlich mal eine Radiosendung machen, die nur Funkspots zeigt. Das wäre großartig gewesen, weil es gibt inzwischen so ein unglaubliches Spektrum, also die Fantasie und die Möglichkeiten, die Kreativität in Radiospots zu bringen, ist unermesslich. Es ist wirklich unfassbar.
Okay, da hake ich ein und verhafte dich direkt. Und zwar, wir wollen 3 Links zu Radiospots, die deine persönlichen Favoriten sind, die packen wir in die Shownotes.
Kriegst du.
Ja,
super. Kriegst du. Kein Problem. Und der Witz ist, dass wir, also dadurch, dass ich jetzt schon so lange eben in diesen Jurys da bin, es gibt immer so ein Jahr, wo nichts Tolles ist und dann denkt man, ja, es ist dann doch ausgelutscht, das Medium ist dann doch totgeritten. Und ein Jahr später kommt dann wieder ein Hammer, wo du sagst, wie kommen die, was haben denn die für Drogen? Ist ja großartig. Völlig anderer Zugang. Mama, sind wir bald da, wir waren schon in Granada. Also so ein absurd geringer Verbrauch, der neue Polo. Also so absurde Spots, die komplett wirklich absurd waren, die auch dann von der Machart und von der Regie und von den Geräuschen.
Das erste hörte sich gerade wie Dadaismus an.
Ja. Genau, das waren die Bilder waren dadaistisch und die Übersetzung in Radiospots, das waren also Anzeigen, die übersetzt wurden in Funkspots, die absurd, also es ist toll. Und sowas hast du dann so, das, wow, also man ist dann neidisch und freut sich und ist stolz auf das Medium, sagt, wie geil ist das denn?
Oder gibt's halt da so, ein Land, was da besonders kreativ ist? Also hast du das Gefühl, so wenn du the State of the Radio mal international betrachtest, gibt's ein Land, wo man besonders gute Radiospots macht?
Also das ist schwierig zu beantworten, weil die Spots, die wir in Jurys hören, ist immer die Frage, wie weit sind die denn wirklich, wie breit sind die gestrahlt? Und es ist aber da überall, es ist Amerika und England, aber Deutschland muss sich überhaupt nicht verstecken. Deutschland hat unglaublich tolle Radiospotmacher. Gar nicht verstecken. Das ist immer so in Cannes oder in internationalen Jurys, sobald die halt irgendwie ein denken, das kommt aus Deutschland, dann weiß nicht. Und deutsche Spots darf man eh nicht einschicken, die musst du dann vertonen, dann verlieren die manchmal, also übersetzen, verlieren die manchmal ein bisschen. Amerika ist fantastisch, England ist fantastisch, aber Deutschland ist auch richtig, richtig toll. Wobei ich sagen muss, das war ein verblüffendes Erlebnis, als ich in Cannes in der Radiojury war. Ich konnte plötzlich Sprachen, wo ich nicht mehr weiß, wie die Sprache heißt, keine Ahnung, durch das permanent Reinhören entwickelt man dann ein Ohr für, ist denn der Spot, auch wenn er japanisch ist, ist er gut produziert? Und das hörst du dann. Du hörst dann, dass der Spot, dass die Leute sich Mühe gegeben haben, dass der toll, und dann hört man so, das reimt sich ja sogar. Ich wusste gar nicht, Japaner reimen. Und das ist toll und die Stimmen und die Atmosphäre und geil. Da gibt es einen Spot, den Link verlinke ich euch auch dann. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist. Irgendwie aus Asien. Das geht um Listerin. Listerin tötet 99,9% aller Bakterien. Also irgendein Mini-Ding, da bleibt übrig. Und das ist dann, wie gesagt, die Sprache kann ich nicht. Und es geht so, Mama! Listerine, Mouthwash kills 99% Bacterias. Ausspucken, Listerine, Mouthwash. Also, und du hörst, genau, das ist ein kleines Kind, das dann seine Eltern oder seine ganze Familie, ist, den ganzen Clan sucht. Keine Ahnung, was das heißt.
Großartig. Ja, super. Also, was ich ja jetzt schon auch, wir sind ja auch in einem Audioformat. Wir sind jetzt nicht im Radio unterwegs, aber es ist ja eigentlich auch so wie, ne, so dezentrales Radio-Podcast. Und was ich auch wenn ich dir zuhöre, da spüre, dass die emotionale Wirkung auch enorm ist. Also ich assoziiere immer, wie du jetzt da sitzt, das Timbre deiner Stimme, was mich so warm umspült, ja. Und das glaube ich auch, dass das ein wichtiger, sozusagen, Suchfilter ist, wenn meine Kampagne auch eine Emotionalisierung braucht. Dann ist natürlich diese Chance, über eben diese Audioformate zu gehen, und mit viel geringeren Produktionskosten. Man kann die Emotionalisierung natürlich auch über Fernsehspots machen.
Ja.
Aber Radio ist ja in den Produktionen noch viel, viel, viel günstiger. In den Schaltkosten auch. Hat man plötzlich die Möglichkeit, seiner Marke wirklich Emotionen, Leben einzuhauchen.
Absolut, da gibt es also wirklich ganz tolle Beispiele. Lustigerweise ist es so, dass in Österreich, Schande über mein Heimatland, dass da die Funkspots alle fast nur aus Sprache bestehen. Sprecher, Gegensprecher, Sprecher, Sprecherin. Was ich super schade finde, zum Teil sehr komisch. Also Wolf Haas hat sehr gute Funkspots produziert vor, keine Ahnung, 35 Jahren für Mazda. Aber nur Sprecher. In Deutschland wird inszeniert, also gute Spots werden inszeniert, eben von den guten Produktionen und von den guten Agenturen. Das wird wirklich, werden Welten geschaffen. Aber es gibt auch hier ganz großartige Beispiele, wie nur die Stimme da plötzlich dich so dermaßen packt. Es gibt einen Spot, ich weiß nicht, ob ich den noch finde irgendwo, für Renault, und der Text ist ein völlig beschissener technische Daten oder technische Größen, was denn, keine Ahnung, wie viel CO2 das Auto nicht mehr braucht oder irgend so ein Quatsch. Und das wurde gesprochen von Otto Sander. Mhm. Olaf, Gänsehaut. Gänsehaut über CO2-Ausstoß von einem scheiß Auto. Otto Sander spricht dir das so dermaßen, dass dir du kannst einen Parmesan reiben auf deiner Haut. Es ist unglaublich.
Das war CO2-Poesie.
Ja. Nein, es war keine Poesie. Es war einfach so ein blöder Text, so ein technischer Text, und von Otto Sander gesprochen. Boah,
leck. Ja, das finde ich sehr spannend. Was mir auch so gerade noch so in der Assoziation kommt, ist natürlich dadurch, dass man, was du vorhin gesagt hast, dass man natürlich regional auch sehr, sehr gut erstmal eine Stadt nehmen kann, ja, kann man natürlich auch sein Storytelling daran schleifen. Das heißt, man kann schauen, welche Stories wie verfangen. Man kann daraus Testmärkte natürlich auch gut sagen, wir schauen jetzt mal, wie das in Hamburg, nur Großraum Hamburg, schalten wir jetzt ein halbes Jahr Spots mit dieser Storyline und schauen mal, was passiert. Und das ist ein überschaubares Invest. Und wenn sich das bestätigt, dann wäre natürlich klar, man muss demografische Unterschiede auch berücksichtigen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es ein guter Indikator ist, ob sich eine nationale Kampagne auch lohnt. Ja? Und ich finde, es gibt ja ein paar Negativbeispiele, sagen wir mal, von der kreativen Seite, die aber trotzdem die Kraft des Mediums zeigen, wie zum Beispiel der Krack, ja, von Carglass.
Ja? Ja,
oder
ja,
das Seitenbacher, lecker, 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 ja. Und total nervig, aber erzeugen natürlich eine hohe mentale Verfügbarkeit von dem Angebot. Und das ist praktisch, wie man sät mental den Markt in diesem Punkt. Und wenn man für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Steinschlag, da sind ja 99% der Leute gar nicht im Markt. Die wir sind nur darauf angewiesen, dass, wenn sie mal einen Steinschlag haben, dass sie nur noch an eine Marke denken.
Ja. Und das Geräusch wird ja quasi frei Haus oder frei Auto geliefert. Bei Seitenbacher bin ich mir übrigens nicht so sicher, ob nicht sogar das funktioniert, was da mit, oder ob das mitschwingt, dass Herr Seitenbacher es persönlich ist, der in seinem eigenen Tonstudio bei sich zu Hause das so macht, und
das würde in die Richtung gehen, was du vorhin erzählt hast, diese schlecht produzierten Spots auf der Straße, ne?
Ja, genau. Genau.
Das macht ganz viel Sinn. Was ich da interessant finde, ist, dass ja das Krack praktisch von Carglass jetzt aufgegeben wurde, ne? Also es ist ein wahnsinnig wertvolles Markenasset, was die Marke sofort aktiviert, und sie spielen das gar nicht mehr, ne? Also sie halten das nicht frisch.
Ja, aber du weißt ja, neue Agentur, neuer Marketingchef, neue irgendwas, irgendjemand muss sich dann beweisen und killt dann die Babys, die eigentlich groß werden und toll sind. Also ich verstehe auch nicht, warum Zalando den Schrei nicht mehr hat, aber manche Sachen muss ich auch nicht verstehen.
Ja, aber dann lass uns mal in der idealen Welt bleiben. Und wenn du dir ein Projekt für Radio wünschen würdest, Wofür würdest du denn am liebsten Radiowerbung machen?
Das ist das Kreative, das habe ich auch in meiner langen Karriere gelernt. Je mehr Fesseln du hast, desto kreativer wirst du. Die Zigarettenwerbung in Enkhard wurde verboten, oder du durftest nur noch Sachen zeigen, die nicht Genuss sind, keine grünen Wiesen und sonst was. Das wurde die kreativsten Kampagnen kamen dabei raus, Discover Gold und ähnliches. Von daher gib mir eine Aufgabe und ich werde, und sie gibt mir eine schwere Aufgabe und es wird eine geile Radiokampagne daraus werden. Wir haben in so vielen Workshops dann ganz seltsame Produkte gehabt, irgendwie Zeckenimpfung oder anderes Zeug, und es klappt, es funktioniert, es gibt kaum ein Produkt, ich kann mir keins vorstellen, für das man nicht Radiowerbung machen kann. Und für das man nicht großartige Werbung machen kann.
Das ist eine gute Antwort. Noch für hier die Benson & Hedges Kampagne. Das ist ja tatsächlich so gewesen, da gab es ja riesen Einschränkungen, man darf keine Menschen mehr zeigen, man darf dies nicht mehr zeigen und so weiter. Ja. Das, und dann gab es diese Plakate, wo vor einem Mauseloch eine Zigarettenpackung stand. Das war eher ein Kunstprojekt.
Ja, Discover Gold war, die hatten sehr viele Motive. Dann gab es eben richtig Kunst, wurde dann Silk Cut. Wurde dann à la Christo eine Schlucht mit einem riesen Seidentuch überspannt haben, und da kam ein Helikopter mit einem Messer und hat dann einfach einen Silk Cut reingeschletzt. Und das war dann die Werbung für die. Und das fand die Leute total geil. Und ich auch. Das ist ja dann in der Tat. Und jetzt kommen wir wieder zur Radiowerbung. In Österreich gibt es eine Schuhfirma, die heißt Humanic. Humanic hatte da war ich eben im Gymnasium noch, die vorher Gesundheitsschlapfen hergestellt, Gesundheitsschuhe, und wollten dann mal in einen anderen Markt und haben dafür nicht eine Werbeabteilung gegründet, sondern die hieß Abteilung Zukunft. Und die Abteilung Zukunft, Humanic kommt aus Graz, und Graz ist so eine Kunststadt in Österreich, da wird sehr viel Kunst betrieben. Es gibt den steirischen Herbst und so weiter, und da gibt's eben sehr viel Kunst, und der Besitzer von Humanic, Mäzen, der sagte dann, ja, Abteilung Zukunft ist ja fein, Werbung, das finde ich aber irgendwie blöd. Der hat dann seine Werbespots, diese Werbezeiten sowohl im Radio, sehr viel im Radio, Ö3, als auch im Fernsehen, an Künstler gegeben. Und die haben dann da die 30 Sekunden verwendet. Zum Beispiel mit einem Gedicht namens Ich bin Kugel und Zahlen zugleich. Manchmal könnt ihr mich sehen, doch kurz nur, denn meist bin ich Opfer der Schwerkraft. Fliehkraft, irgendwie sowas. Und dann hieß es dann, Franz, Humanic passt immer. Das war der Funkspot. Und das musste jeder Gymnasiast können. Wenn du das nicht konntest, warst du raus. Du warst aus deiner Peer Group ein Vollidiot. Du musstest die Humanic-Werbung auswendig können. Und zwar immer. Alle. Und das war so. Und die haben die Marke gedreht, Humanic, vom Gesundheitsschlapfen zum modernsten, coolsten, geilsten Schuh, den man haben kann. Die ganze Kette hat extrem geboomt. Mit Radiowerbung, weil Fernsehen, das war Österreich, wurde zugeteilt, keine Ahnung, hast du bitte ORF, gib mir ein paar TV-Spots, dann hast du 10 bekommen fürs Jahr. Der Rest war im Radio, war für Ö3. Und es hat über Kunst, das waren die Künstler, Arik Brauer und andere Leute sind da aufgetreten, die haben eben da mit ihrer Kunst, haben sie diese Marke komplett gedreht und haben aus dieser Marke eine begehrenswerte, großartige Schuhmarke gemacht, die immer noch in Österreich gibt. Keine Ahnung, was sie jetzt treiben, aber das war die Abteilung Zukunft, die eben so das Marketing komplett explodieren ließ.
Ja, super. Schönes Beispiel. Also du plädierst da auch, das ist ja etwas, was in einer rein rationalen Betrachtung vor einem Gremium niemals durchkäme. Wahrscheinlich gab es da auch einen Inhaber, ne?
Ja.
Der das genau. Dann einfach mutig entschieden hat.
Genau so.
Ja, genau. Und dann die implizite Strahlkraft von diesen, das sind ja symbolische Akte. Das ist ja, ne? Also wir nutzen Künstler. So, und da steckt ja schon ganz viel drin. Tolles Beispiel. Also, dann, es ist Habe. Ich muss nur sagen, mit dir zu plaudern, wir könnten noch 2-3 Stunden locker füllen. Also vielen Dank für diese ganzen Geschichten und reichhaltigen Einblicke. Und ich denke, wir haben auch ein paar gute Learnings abgeleitet. Ein Punkt ist, wir leben alle in einer Blase und müssen unsere eigene Wahrnehmung auch von der erwarteten Wirksamkeit von Kanälen immer wieder mal evidenzbasiert überprüfen. Und da ist dieser Kanal Radio auf jeden Fall ein Geheimtipp. Interessanterweise, diese Re-Evaluating Media Studie wurde mehrmals schon aufgelegt und seit der ersten Auflage hat sich tatsächlich die Wahrnehmung der Marketeers da positiv gedreht und in UK wird also wieder mehr in Radiowerbung investiert aus dieser Erkenntnis heraus und das ist super und das sollte man grundsätzlich mal machen, weil im Mediabereich wird halt sehr, sehr viel Geld aktuell auch in Kanäle blind investiert. Einfach nur, weil man denkt, dass das alles so super ist.
Verheizt.
Genau. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich zum Abschluss. Und zwar als erstes wäre die Frage, wenn du diese Folge über Radiowerbung jemandem widmen würdest, wem würdest du den widmen?
Klaus Funk.
Klaus Funk. Ja. Wer war Klaus Funk?
Klaus Funk ist mein verstorbener Freund, mit der großen Kette der Studio Funk, mit dem ich sehr viel Spaß hatte und der auch einer der großen Radiomacher, war dann Radioregisseur und der ist mit Schuld, warum in Deutschland eben so sehr viel in Szenerien produziert wird. Klaus Funk hat das Studio in Hamburg übernommen von seinem Vater und Klaus hatte Kameramann gelernt und hat eben sehr, sehr visuell gedacht, obwohl er Radiomann war. Und Klaus ist vor kurzem gestorben und war vom ADC dann auch, hat er auch den Preis noch bekommen, posthum, leider für sein Lebenswerk für Klaus. Ja, unbedingt.
Super, Klaus Funk, das hatte ich irgendwie erwartet, aber es ist nochmal schön, ihn zu ehren. Und meine letzte Frage ist, wenn du jetzt die Chance hättest, den Markenverantwortlichen in Deutschland für einen Monat einen Bildschirmschoner auf den Rechner zu zaubern, mit einem inspirierenden Satz, mit einer Aussage oder einer Aufforderung, wie würde dieser Satz lauten?
Da würde draufstehen, scheiß dich nicht an. Scheiß dich nicht an.
Scheiß dich nicht an. Das heißt, hab mehr Mut.
Mut, genau.
Super. Ja, das ist doch mal ein guter Abschluss. Hab mehr Mut. Die Welt braucht auch mehr Mut. Ich glaube, die Welt braucht aktuell tatsächlich sehr viel Mut und gesunden Menschenverstand. Und,
wobei, ich muss ja als Radiomacher sagen, scheiß dich nicht an, ist ja sehr viel charmanter. Ja, es hab mehr Mut ist ja so wieder der Zeigefinger und wieder so, deutsch. Und scheiß dich nicht an ist so,
das üben wir jetzt nochmal, damit ich das richtig sage. Scheiß dich nicht an. Okay, das geben wir unseren Hörern mit. HP, vielen, vielen Dank für diese tolle Stunde und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank fürs Einladen. Olaf, vielen Dank, bis bald.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.